Schönen Donnerstag hier auf der Bayernwelle, der Medizintalk mit mir, Verena Fuchs. Und bei mir ist heute der Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin, Pneumologie und Beatmungsmedizin der Kreisklinik Bad Reichenhall, Dr. Tobias Lange. Grüß Sie Gott.
Hallo, grüß Sie, Frau Fuchs.
Wir sprechen in der nächsten Stunde über eine chronisch fortschreitende Erkrankung der Lunge, über COPD. Was genau bedeutet das denn, Herr Dr. Lange?
COPD ist die Abkürzung für Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Im Deutschen würde man sagen chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Wird manchmal auch als COLD im Deutschen bezeichnet. Und wie der Name schon sagt, stecken da zwei Dinge drin. Zum einen das Chronische und zum anderen das Obstruktive. Und so ist die Erkrankung nach den aktuellen Kriterien nicht so ganz scharf definiert. Man sagt, es ist eine heterogene Lungenerkrankung, die durch chronisch-respiratorische Symptome charakterisiert ist, also Atemnot, Husten und Auswurf vor allen Dingen. Und das Ganze beruht auf einer krankhaften Veränderung von Atemwegen, also von den Bronchien und den ganz kleinen Bronchien, den Bronchiolen und oder des Lungengewebes, also der Lungenbläschen. Da spricht man dann, wenn die sich auflösen, von einem sogenannten Lungenemphysem. Und das Ganze führt zur persistierenden und oftmals auch voranschreitenden, insbesondere wenn die Noxe, der Risikofaktor, weiter besteht, zu einer progressiven voranschreitenden Flusslimitation beim Ausatmen.
Wie viele Menschen in etwa sind davon betroffen?
Also die COPD ist, wenn man es weltweit betrachtet, eine echte Volkserkrankung. Also 2019 war die COPD in der WHO-Statistik der häufigsten Todesursachen bereits an Stelle Nummer 3 nach koronarer Herzerkrankung, also Herz-Kreislauf-Erkrankung und Schlaganfall, die dritthäufigste Todesursache. Wenn man die Bevölkerung nimmt, Menschen zwischen 30 und 79 und schaut, weltweit sind ungefähr 10% von der COPD betroffen. 80% dieser 10% leben in Ländern mit mittleren und niedrigeren Einkommen, wie man so schön sagt. Und bei uns in den sogenannten High-Income-Countries ist aber die Häufigkeit nicht geringer. Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Auch weil das Rauchverhalten natürlich gerade in den sogenannten westlichen Ländern reflektiert. Also Männer über 70 beträgt der Anteil an COPD-Betroffenen über 30% sogar. Also das ist eine relativ häufige Erkrankung. Und der Auslöser in unseren Breiten hier ist überwiegend das inhalative Zigarettenrauchen, wobei da nicht nur aktives Rauchen und auch nicht nur Zigarettenrauchen, sondern auch andere Rauchprodukte zu nennen sind. Und in Ländern, es wird immer in diesen Reports beschrieben als Low-Income-Countries, also wir würden vielleicht auch von sich entwickelnden Ländern sprechen. Ich sag mal beispielsweise in afrikanischen Ländern gibt es auch Landstriche, wo die COPD eine Erkrankung ist, die eher die Frauen betrifft, weil die zum Beispiel auf einem offenen Feuer kochen, ohne großen Abzug. Also wenn man Biomasse oder Luftverschmutzung und so etwas sind, die Ursachen eben in anderen Ländern, aber bei uns im Wesentlichen das Zigarettenrauchen.
So, Stichwort Zigarettenrauchen oder Stichwort Rauchen überhaupt natürlich. Dass das nicht gesund ist, ich glaube, das ist den meisten Menschen klar, zumindest mittlerweile klar. Aber was macht es denn aus ärztlicher Sicht so gefährlich? Oder beziehungsweise warum würden Sie unbedingt dazu raten, damit erst gar nicht anzufangen oder dann unbedingt aufzuhören?
Ja, ich sag mal, wenn man als Lungenfacharzt vom Rauchen abrät, ist das natürlich in zweiter Linie auf den ersten Blick so ein bisschen geschäftsschädigend. Ja. Auf der anderen Seite gibt es wahnsinnig viele Lungenerkrankungen auch ohne direktes Rauchen. Und das ist natürlich nicht ernst gemeint. Nein, das Zigarettenrauchen ist deswegen so gefährlich, weil schon wenige Zigaretten eine Abhängigkeit auslösen können. Das Rauchen geraucht wird, anfangen tut man aus verschiedenen Gründen, Elternhaus, Peer Group, es gibt auch einen genetischen Background bis hin zur Anzahl der Zigaretten, die man täglich raucht, und es löst nach einer ganz kurzen Zeit, also etwa nach 10, 15 Sekunden, kommt da Nikotin im Gehirn an und das dockt an den, das führt dann zur Ausschüttung von Dopamin und das setzt so in anderen Neurotransmittern und setzt eine Belohnungskaskade, sage ich mal, in Gang. Also es ist etwas, was eine positive Stimmung macht, was den Appetit ein bisschen dämpft und es führt auch zu einer Toleranzentwicklung, sodass man dann gezwungen ist, mehr Nikotin zuzuführen. Und wenn man das dann eine gewisse Weile nicht gehabt hat, führt es auch zu Entzugssymptomen und ja, ist Bestandteil auch so einer gewissen Eigentherapie, sage ich mal. Das Zigarettenrauchen oder das Nikotin macht immer genau das, was man gerade braucht, sage ich mal. Wenn man sich konzentrieren muss, hilft es einem ein bisschen ruhiger zu werden, sich zu konzentrieren. Wenn man sehr aufgeregt ist, hilft es einem ein bisschen zu beruhigen. Und so hat das Nikotin gerade ganz vielfältige Wirkungen eben im zentralen Nervensystem. Und das Problem ist, dass man dabei eben wahnsinnig viele chemische Stoffe inhaliert, die dann zu Schäden führen. Nicht nur in der Lunge, sondern auch im ganzen Körper letztendlich. Die COPD, über die wir heute sprechen, ist ja nur eine wichtige große Erkrankung, die dadurch ausgelöst wird. Aber Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfall, Herzinfarkt und viele andere Dinge mehr, Tumorerkrankungen, nicht nur der Lunge, sondern auch zum Beispiel akute Leukämien, ist das Risiko erhöht. Also das Rauchen hat leider extrem viele negative Folgen. Und wenn man einmal angefangen hat, ist es eben gar nicht so einfach, das wieder sein zu lassen, damit wieder aufzuhören.
Zurück zur COPD. Welche Symptome haben denn die Patienten?
Die Patienten leiden häufig unter chronischem Husten und Auswurf und Belastungsluftnot. Das Problem bei der COPD, weshalb die Erkrankung auch unterdiagnostiziert ist, dass sich diese Symptome langsam entwickeln und häufig fehlinterpretiert werden als normal, weil es ja eben häufig Raucher sind. Und Raucher haben eben ihren, wie man so im Volksmund sagt, typischen Raucherhusten, die chronische Bronchitis. Und das wird dann gar nicht mehr vom Patienten als störend oder krankhaft häufig wahrgenommen. Und die Belastungsluftnot entwickelt sich auch schleichend, sodass wir häufig in der Klinik Patientinnen und Patienten sehen, die mit einer sogenannten Exazerbation, also eine akute Verschlechterung der Symptome, bezeichnet man letztlich als Exazerbation der COPD. Das ist auch sehr wichtig, weil die Häufigkeit von Exazerbationen mit dem Verlauf der Erkrankung, mit der Prognose, mit der Sterblichkeit einhergeht. Je mehr Exazerbationen ein COPD-Patient, eine COPD-Patientin im Lauf der Zeit hat, desto schlechter ist der Verlauf und desto eher sterben diese Patienten auch. Und wir sehen manchmal hier Patientinnen, die kommen mit so einer Exazerbation zu uns, machen eine Lungenfunktion und in einer Sekunde pusten die nur noch, ich sag mal, 30% dessen aus, was eigentlich der Sollwert ist. Also schon eine wirklich starke Einschränkung. Wir sehen niedrige Sauerstoffwerte, hohe Kohlendioxidwerte, also viele Hinweise auf eine schon länger bestehende chronische Erkrankung, von der die Menschen aber ganz häufig bisher nichts gewusst und nichts gemerkt haben. Und das liegt an diesem langsamen chronischen Verlauf. Ich sage mal als Beispiel, wenn Sie jetzt so im Alltag feststellen, so nach und nach, ich bekomme immer schlechter Luft, ja, dann sagen viele nicht, aha, jetzt gehe ich mal zum Arzt, zumal die COPD, ist noch ganz wichtig, natürlich auch keine Erkrankung der Jugendlichen ist, sondern eben der älteren Menschen. Also eine COPD tritt in der Regel auf bei Menschen ab dem 40. Lebensjahr aufwärts, die auch geraucht haben. Und ich hatte vorhin schon gesagt, bei Männern über 70 Jahren, so weltweit sind es über 30% dem Rauchverhalten entsprechend. Das heißt, eine Erkrankung der Älteren, sodass dann hinzukommt, man kann schlecht differenzieren. Es geht so langsam, ne? Ist es normaler Alterungsprozess oder ist es krankhaft, sodass also viele Betroffene nicht direkt wegen der Beschwerden den Arzt aufsuchen, sondern anstelle der Treppe den Aufzug verwenden, anstelle des Fahrrads das Auto nehmen. Und dann kann man auch keine Luftnot entwickeln, wenn man eben so ein gewisses Vermeidungsverhalten hat. Das ist aber auch, sag mal, wichtig in der Krankengeschichte oder zum Verständnis der COPD. Denn die COPD, sagen wir heutzutage, ist nicht alleine eine Lungenerkrankung, sondern eine Systemerkrankung. Was letztendlich, was damit gemeint ist, dass zum einen viele weitere Begleiterkrankungen oder Nebenerkrankungen da sind, die häufig sind und nach denen man auch suchen sollte, wenn man jemanden mit COPD diagnostiziert, wie beispielsweise Herz-Kranzgefäß-Erkrankungen oder Tumorerkrankungen, aber eben auch Bewegungsmangel, muskulärer Abbau, Rückzug, sozialer Rückzug, Depression, das sind häufige Folgen der COPD. Und das liegt in dieser, in diesem Prozess, dass eben, sag mal, die Belastung, soziale Teilhabe und so etwas wird langsam immer schlechter. Aber es wird eben nicht als krankhaft häufig interpretiert. Und erst wenn die Patienten, wenn es ihnen so schlecht geht, dass sie ins Krankenhaus kommen müssen, stellen wir dann hier die Diagnose. Und das ist auch eine große Chance für alle, die das hören und zum Arzt gehen. Denn die Diagnose, da kommen wir gleich sicher noch darauf, die ist letzten Endes ganz einfach zu stellen. Man muss bei diesen Symptomen, chronischer Husten, Auswurf, Belastungsdyspnoe, daran denken. Und auch wenn sich sowas phasenweise verschlechtert und Patienten auch mal nicht ins Krankenhaus müssen, sollte man an die Diagnose, gerade bei Rauchern hier, an das mögliche Vorliegen einer COPD denken.
Sie haben gerade gesagt, also oft kommen die Patienten nur zu Ihnen, wenn es Ihnen schon wirklich ganz schlecht geht. Ist das immer so oder kann auch der Hausarzt sowas feststellen oder schickt der Ihnen vielleicht auch ab und zu Leute?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Hausärztinnen und Hausärzte sind diejenigen, die, sag mal, die große Mehrheit all unserer Patienten betreuen in der Praxis. Wenn die Diagnose einmal gestellt ist, dann müssen wirklich nur sehr fortgeschrittene Erkrankungen, kann man überhaupt bei Lungenfachärzten, Niedergelassenen anschauen lassen, denn da ist die Kapazität gar nicht da. Wenn ich weltweit, habe ich nochmal nachgeschaut, sind es 392 Millionen Menschen betroffen, so viel können vom Pneumologen gar nicht gesehen werden. Also sag mal, auch bei uns in Deutschland, trotz einer guten Versorgung, gibt es nicht so viele niedergelassene Pneumologinnen, Pneumologen, dass man sagen kann, jeder COPD-Patient kann da wirklich gesehen werden. Deshalb ist die COPD auch eine Erkrankung, die in diesem sogenannten Disease-Management-Programm der Krankenkassen enthalten ist, wo wir regelmäßig auch als Fachärzte unsere niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen fortbilden, dass sie das Wissen haben, diese Patienten gut in der Praxis zu führen. Aber die schicken natürlich sowohl auch zum Pneumologen als auch zu uns in die Klinik die Patienten, mit denen sie nicht gut zurechtkommen. Zur Diagnose nochmal zurück. Wenn man daran denkt und Patientinnen kommen mit den typischen Symptomen oder man denkt an die Erkrankung, dann muss man eigentlich nur eine sogenannte Spirometrie durchführen. Das ist eine Lungenfunktionstest letzten Endes, den viele niedergelassene Kolleginnen auch haben. Was wir dann in der Klinik oder beim Pneumologen machen, ist eine sogenannte Bodyplethysmographie. Das ist eine etwas komplexere Form der Lungenfunktion. Man kann auch sagen, es gibt eine große Lungenfunktion und eine kleine Lungenfunktion. Und die Spirometrie ist sozusagen die kleine Lungenfunktion und die kann in der Praxis, in der Niederlassung durchgeführt werden. Das ist ein kleines Gerät, was man dafür hat, wo man letztendlich messen kann, die sogenannte Vitalkapazität. Das ist die Luft, die jemand, wenn er langsam einatmet oder ausatmet, maximal in die Lunge bringen kann. Das heißt, das, was man misst, man über ein Mundstück nach maximaler Einatmung, die komplette Ausatmung oder eben umgekehrt und bekommt sozusagen das Lungenvolumen, was man ein- und ausatmen kann. Das ist die sogenannte Vitalkapazität. Und das wird dann, dann schaut man, wie viel von dieser Vitalkapazität kann ein Mensch in der ersten Sekunde ausatmen. Das heißt, ein forciertes Atemmanöver. Es wird maximal eingeatmet und dann richtig mit Kraft ausgeatmet. Und die Luft, die da in der ersten Sekunde rauskommt, setzt man ins Verhältnis zur Vitalkapazität. Das bedeutet also, und das der Wert, also es gibt da mehrere Grenzwerte, sage ich mal. Das macht die Sache jetzt ein bisschen komplizierter, aber wir halten es mal einfach. Es gibt eine COPD-Definition nach GOLD. Das ist die Global Initiative for Obstructive Lung Disease, goldcopd.com, wenn man im Internet nachschauen möchte. Da wird jedes Jahr quasi ein neuer Report, heißt es, rausgegeben, so eine Art Leitlinie, international besetzt auch mit deutschen Experten, die jedes Jahr sozusagen die Klassifikation, die Therapie dieser Erkrankung beschreiben, die Literatur sichten und das Feld sozusagen etwas voranbringen. Und nach dieser Gold-Definition muss man in der Lage sein, mindestens 70% seiner Vitalkapazität in der ersten Sekunde auszuatmen. Das heißt, ich messe, wie viel kann jemand nach maximaler Einatmung komplett ausatmen, wenn er sich ganz doll anstrengt. Das sind, sage ich mal, ein Wert 4 Liter. Und davon sollten Sie mindestens 70%, also ich sage jetzt mal 3 Liter, in einer Sekunde ausatmen können. Und wenn Sie davon aber nur 2 Liter ausatmen können, also 50%, dann liegt eine Obstruktion vor.
Jetzt muss ich kurz zwischenfragen. Warum ist das so wichtig, dass man die Luft so schnell ausatmen kann?
Weil das sozusagen das Zeichen der Obstruktion ist. Also es ist die Obstruktion, muss man sich vorstellen, die Enge ist in den kleinen Atemwegen. Und deshalb kann man gut einatmen, aber nicht schnell ausatmen. Das ist ein bisschen umgekehrt, wie beispielsweise bei der Erkältung, beim Schnupfen. Wenn Sie eine verstopfte Nase haben, dann ist die Enge sehr weit oben in den Atemwegen. Dann können Sie nicht gut einatmen. Ja? Sie können ausatmen, bevorzugt in ein Taschentuch. Also man kann die Nase ausschneuzen, weil da eine Enge ist. Aber wir können schlecht einatmen. Also wenn man dann schnell einatmen soll, hat man Widerstand. Und bei der COPD ist es genau umgekehrt. Da ist die Enge in den ganz kleinen Atemwegen. Das heißt, wenn ich maximal eingeatmet habe und dann schnell ausatme, kriege ich die Luft nicht komplett raus. Ja, und nicht so schnell raus, sondern nur langsamer raus. Und das ist schwer, gerade im Radio zu erklären, wenn man keine Lungenfunktion beispielsweise zeigen kann. Aber ich hoffe, so wird es einigermaßen verständlich. Also man muss mindestens 70% der Luft, die man maximal ein- und ausatmen kann, in einer Sekunde ausatmen können. Das ist ein Wert, der ist altersabhängig. Deswegen ist diese Definition nach Gold mit 70% ist ein bisschen starr. Ja, man kann jemanden haben, der 80 Jahre alt ist, bei dem sozusagen das physiologisch ist, durch den normalen Alterungsprozess der Lunge, dass er dann nur noch, sag mal, 65% in einer Sekunde ausatmet. Und bei Jugendlichen ist es so, das sollten dann eher 80-85% sein. Aber deswegen sage ich ja, wir halten es einfach und sagen COPD Gold, 70% innerhalb der ersten Sekunde ausatmen. Und wenn ich so eine Obstruktion in der Lungenfunktion habe, habe ich die Diagnose, wenn ich die Symptome dazu habe, den entsprechenden Patienten dazu habe, kann ich die Diagnose COPD schon stellen. Wobei zwei Sachen wichtig sind. Das eine ist, dass man das immer, wenn man so eine Enge feststellt in der Spirometrie, in der kleinen Lungenfunktion, muss man dem Patienten noch Medikamente zum Inhalieren geben, die die Bronchien weit machen. Und das ist ein sogenannter Bronchospasmolyse-Test. Das heißt, ich lasse Medikamente inhalieren, die die Lunge weit machen und mache dann nach entsprechend etwa, je nachdem, welches Mittel ich gebe zum Inhalieren, nach 10 oder nach 30 Minuten nochmal diesen Test. Denn die COPD, das C heißt ja chronisch, das bedeutet, die Lungenfunktion wird niemals normal. Und das heißt, diese Obstruktion, die ich messe in der Lungenfunktion, kann ich nicht auflösen durch ein Medikament. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied zum Asthma bronchiale, was ja auch so eine Atemwegsobstruktion verursacht. Zum einen habe ich da ein etwas anderes Patientenkollektiv, also es sind überwiegend jüngere Patienten. Ich habe manchmal eine Allergieanamnese, aber gerade hier in Bad Reichenhall, wir haben viele ältere Menschen hier um uns herum und da heißt es nicht, dass jemand, der früher mal geraucht hat und 75 Jahre alt ist, automatisch eine COPD haben muss, sondern auch so jemand kann mal ein Asthma bronchiale haben und wenn da Unklarheit ist, dann sollte ich doch einmal so jemanden beim Lungenfacharzt vorbeischicken. Also wichtig, nach der Bronchospasmolyse muss diese Obstruktion immer noch da sein und an die Differentialdiagnosen, insbesondere Asthma-Bronchiale, sollte man denken. Aber ansonsten ist die Diagnose wirklich ganz einfach. Ja? Typische Symptome, viel geraucht und dann eben FEV1, das ist das, was man eine Sekunde auspustet, forciertes expiratorisches Volumen in der ersten Sekunde im Verhältnis zur Vitalkapazität kleiner 70% nach Bronchospasmolyse. Für einen Pneumologen ganz einfach.
Kann man selbst vorbeugen, um nicht an COPD zu erkranken? Vermutlich nicht rauchen, oder?
Ganz genau. Das ist bei uns mit Sicherheit das Allerwichtigste. In anderen Ländern spielt die Luftverschmutzung eine große Rolle. Wenn man jetzt an China zum Beispiel denkt, da ist es natürlich schwerer, sich wirklich davor zu schützen. Es gibt auch manche berufliche Expositionen im Bergwerk oder so etwas. Aber in unseren Breiten ist es wirklich das Rauchen, nicht nur das aktive Rauchen, sondern eben auch das passive Rauchen. Also wir sehen durchaus auch COPD-Patientinnen, die nicht eine Zigarette selbst geraucht haben, aber beispielsweise früher, wo noch Rauchen in Kneipen erlaubt war, sage ich mal, da über 10, 15 Jahre hinterm Tresen standen oder noch länger, auch die können eine COPD entwickeln. Also Nichtrauchen ist die wichtigste Prophylaxe.
Wenn jetzt jemand unter der Krankheit leidet und Sie die Diagnose gestellt haben, was können Sie denn dann tun?
Auch wenn es jetzt ein bisschen monoton ist, aber das Allerwichtigste ist auch wieder, die Noxe zu eliminieren, sprich mit dem Zigarettenrauchen aufzuhören. Das Problem an der COPD ist, die Lunge, der Schaden, der einmal eingetreten ist, den kann man nicht rückgängig machen. Deshalb ist es auch so wichtig, über die Erkrankung zu sprechen und sie möglichst frühzeitig zu diagnostizieren, wenn typische Symptome da sind, dass wir eben nicht erst im Krankenhaus, wenn ich eine COPD habe, im fortgeschrittenen Stadium diese feststellen, sondern schon frühzeitiger beim Hausarzt und dann eben darauf hinarbeiten, dass die Patientinnen und Patienten auch das Rauchen einstellen. Das macht, wie gesagt, keine Heilung. Im Gegensatz zum Asthma kann man diese Obstruktion nicht beseitigen. Aber wenn jemand eine COPD entwickelt hat durch Zigarettenrauch, dann bedeutet es ja, dieser Mensch verträgt es nicht. Und das bedeutet, dass die Lungenfunktion auch im weiteren Verlauf viel steiler sich verschlechtert als bei jemandem, wo sie sich auch verschlechtert mit dem normalen Alterungsprozess. Und deshalb ist das Rauchen aufhören an dem Moment die wichtigste Maßnahme, zumal auch solche Exazerbationen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, solche Verschlechterungen natürlich häufiger sind, wenn jemand weiter raucht. Und wenn man das Rauchen einstellt, ist die Noxe weg. Also dadurch kann man den Lungenfunktionsverlust im Weiteren abmildern. Dann gibt es so ganz allgemeine Maßnahmen wie körperliche Bewegung, gesunde Ernährung, sage ich mal, so ganz allgemeine Dinge, die aber auch wichtig sind, eben dieser Belastungsluftnot, sozialen Rückzug, Muskelabbau, Depression und so weiter vorzubeugen. Und dann ist die Basis eine inhalative Therapie. Also das ist, wo die Patienten dann kommen und sagen, ja, ich habe so einen Spray bekommen. Und das ist gewissermaßen, gehört mit zur Basistherapie.
Jetzt muss ich noch mal ganz kurz zwischenfragen. Sehen das die Patienten denn dann eigentlich normalerweise ein, dass sie das Rauchen aufhören sollten? Oder haben sie da auch, wie soll man sagen, so renitente Patienten, die dann sagen, nö, mache ich nicht? Beziehungsweise was sagen sie denn dann?
Selten kommt sowas auch mal vor, dass Patientinnen sagen, nö, ich möchte eigentlich gar nicht aufhören zu rauchen. Auch wenn man das gut erklärt, was das verursacht und das gerade eben in ihrem speziellen Fall das keine gute Idee ist, weil sie diese Erkrankung eben haben. Aber in den allermeisten Fällen sind die Patienten schon motiviert aufzuhören beim Rauchen, schaffen es aber leider häufig nicht, was eben wiederum diese doch ausgeprägte Abhängigkeit des beim inhalativen Zigarettenrauchen einem nochmal vor Augen führt. Das betrifft nicht nur Patienten mit COPD, sondern auch mit anderen Erkrankungen nach Herzinfarkt, mit Lungentumorerkrankungen, die zwar in dem Moment, wo sie im Krankenhaus sind, motiviert sind, aber sobald sie wieder draußen sind, doch in ihre alten Verhaltensmuster auch zurückfallen. Da ist dann vielleicht, gerade wenn man in der Wohnung raucht, da ist der Aschenbecher, dann gibt es die typischen Situationen so nach dem Essen zum Kaffee, ja, und dann ist eben zack, sofort die Zigarette wieder da. Und eine Zigarette kann sofort einen kompletten Rückfall dann auslösen, auch wenn man mehrere Wochen schon nicht geraucht hat. Also ganz wichtig ist immer, die Entscheidung zu treffen, aber dann braucht man eben auch häufig professionelle Hilfe. Also es gibt durchaus Patienten, die dann leider weiter rauchen.
Kommen wir wieder zu den Therapiemöglichkeiten. Also das erste war inhalieren, was Sie gesagt haben, und da bekommt man ein Spray. Wie darf ich mir das dann alle in der Praxis vorstellen?
Weil bei den inhalativen Medikamenten oder bei den Sprays muss man gucken, was bewirken die, wofür gibt man die? Also ich habe ja gesagt, die Erkrankung kann man nicht heilen mit den Medikamenten. Und es gibt drei, sag mal, große Substanzgruppen, die man da inhaliert. Zwei davon machen die Bronchien weiter. Das sind die sogenannten Beta-Mimetika oder langwirksame Beta-Mimetika, auch als LABA abgekürzt im Englischen. Und dann gibt's noch die Parasympathikolytika, die werden als LAMA abgekürzt, L-A-M-A, also Long-Acting Muscarinic Agents. Und die sprechen das autonome Nervensystem an. Wenn man jetzt so ein bisschen sich zurückversetzt in die Steinzeit, autonomes Nervensystem heißt ja immer, das reagiert ganz schnell und es ist nicht der Willkür, also nicht unserem Willen unterworfen. Und das sind letztendlich so diese Reflexe, sag mal, wenn der Steinzeit-Neandertaler am Lagerfeuer sitzt und gemütlich seine Mammutkeule kaut, ja, dann hat er erstmal keinen Stress. Das heißt, da können die Bronchien ruhig eng sein. Da ist der Parasympathikus aktiv, der macht die Bronchien eng, der sorgt dafür, dass Magensekretion da ist, der macht den Puls langsam, ist so alles auf Ruhe eingestellt. Wenn jetzt plötzlich der Säbelzahntiger um die Ecke schießt, ja, dann muss aber sofort umgeschaltet werden. Ja, dann wird auf Kampf oder Flucht geschaltet und da ist dann eben der Sympathikus aktiv und der macht die Bronchien weit, macht schnellen Herzschlag, und ist auf Anspannung und alles andere wird gedrosselt. Kriegt man eher einen trockenen Mund, sage ich mal, beziehungsweise löst du diesen Fluchtreflex aus. Also die Bronchien werden weit, der Herzschlag nimmt zu. Und die Beta-Mimetika, wenn man die inhaliert, die verstärken den Sympathikus und die Parasympathikolytika dem Namen nach hemmen den Parasympathikus. Das heißt, ich habe zwei verschiedene Mechanismen, wie ich die Bronchien erweitere. Und das Medikament wird inhaliert, weil es eben am Ort da an den ganz kleinen Atemwegen ansetzt und da die glatten Muskelzellen erweitert, sozusagen, zum Erschlaffen bringt. Und das führt zu einer Verbesserung der Lungenfunktion. Das heißt, diese 1-Sekunden-Kapazität in der Lungenfunktion, die wird etwas besser, ja, nicht normal wie beim Asthma, aber ein bisschen besser. Dann reduzieren wir die Lungenblähung. Da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf, wenn wir über andere Therapieverfahren sprechen. Und was man weiß aus der Literatur, dass es nicht nur die Lungenfunktion, die Belastbarkeit, auch die Lebensqualität verbessert, sondern auch die Häufigkeit von diesen Exazerbationen, von diesen Verschlechterungen senken kann. Also das ist sozusagen der eine Therapiebestandteil, Bronchienerweiterung. Und der andere Bestandteil ist ein inhalatives Cortison, inhalatives Corticosteroid, was aber nicht automatisch jeder COPD-Patient bekommt, sondern eigentlich nur im Verlauf der Erkrankung. Und da spielen die Exazerbationen wieder eine Rolle. Also jemand, der häufig exazerbiert, der bekommt dann ein inhalatives Cortisonpräparat mit dazu. Gibt es auch noch andere Dinge in Tablettenform, wenn Patienten häufig ins Krankenhaus müssen, wegen solcher Exazerbationen. Und Cortison spielt eine Rolle dann in Tablettenform im Rahmen so einer akuten Exazerbation, weil die Inhalation dann nicht mehr hilft, wenn die Bronchien so richtig entzündet und zu sind. Ja, man hört das Pfeifen schon von der Tür. Das ist das, was wir dann üblicherweise in der Klinik machen. Eine intensivere Inhalation, Cortison, Atemtherapie und gegebenenfalls auch Sauerstoff. Aber diese drei Medikamente, also langwirksame inhalative Medikamente zweierlei Art, und gegebenenfalls Cortison dazu, aber nicht automatisch bei jeder Erstdiagnose. Das ist ein großer Unterschied zum Asthma, wo ich immer mit inhalativem Cortison mit dabei bin, weil da die Entzündung eben wieder aufgelöst werden kann. Und bei der COPD spielen auch noch die sogenannten eosinophilen Granulozyten eine Rolle. Das ist ein Blutwert, ja, eine Unterabteilung der weißen Blutkörperchen, wo man gesehen hat, dass wenn die gewisse Werte überschreiten, dann haben Patienten von so einem inhalativen Cortisonpräparat einen besonderen Nutzen. Nicht nur hinsichtlich von Exazerbationen, sondern in ganz aktuellen, sehr großen Studien, teilweise auch hinsichtlich der Sterblichkeit. Wie der Mechanismus dahinter ist, weiß man noch nicht so ganz genau, weil insbesondere Herz-Kreislauf-Verschlechterungen, Ereignisse wie Infarkte und so etwas dann auch verhindert werden können. Aber das ist noch, wie gesagt, ganz, ganz, ganz aktuell und frisch. Deshalb soll man nicht jeden Patienten mit dem inhalativen Steroid behandeln, sondern erst mit den anderen beiden Medikamenten.
Ist es dann so wie beim Asthma, dass man inhaliert, wenn man gerade das Gefühl hat, man kriegt keine Luft, oder macht man das regelmäßig dreimal am Tag oder wie darf ich?
Das ist in der Regel eine Dauertherapie. Also man inhaliert, es gibt Präparate, die man einmal am Tag inhalieren muss und welche, die man zweimal am Tag inhalieren muss. Und zusätzlich hat man auch dieses berühmte Bedarfsspray, das kleine blaue Spray, Salbutamol, so etwas in der Regel, was man dann zwischendurch bei Bedarf noch zusätzlich inhalieren kann. Aber es ist eine Dauertherapie.
Was kann man noch machen? Was gibt es noch für Therapiemöglichkeiten?
Das hängt jetzt sehr davon ab, wie fortgeschritten die Erkrankung ist. Also wenn man die COPD, das hatte ich noch gar nicht gesagt, die teilt man auch in Stadien ein. Und je fortgeschrittener die Erkrankung ist, also es geht von COPD1, das richtet sich dann einmal nach dem, was man in einer Sekunde auspustet, ist das noch über 80% vom Sollwert, ist es COPD1, bis zu unter 30% COPD-GOLD-4. Und Therapien beispielsweise wie eine Sauerstofftherapie, die richten sich danach eben, wie schlecht die Sauerstoffsättigung ist. Wenn die bestimmte Werte unterschreitet, in Ruhe und bei Belastung, dann würde man, wenn die restliche Therapie optimiert ist, auch eine Sauerstofftherapie verschreiben, eine Sauerstoff-Langzeittherapie, die Patienten dann mindestens 16 Stunden am Tag, wenn man Tag und Nacht zusammenzählt, anwenden sollten. Aber das ist, wie gesagt, bei einer fortgeschrittenen Erkrankung etwas, was auch noch zu den Basismaßnahmen zählt, vor der Inhalation eigentlich, sind Schutzimpfungen. Ja, also gerade Patienten mit COPD sollten jährlich gegen Influenza geimpft werden, die sollten Pneumokokken geimpft werden. Das ist auch noch ganz wichtig, die Impfungen.
Inhalieren und Medikamente und auch Impfungen sind mal der erste Schritt. Was tun Sie, wenn das den Patienten danach immer noch nicht gut geht, beziehungsweise was für weitere Therapiemöglichkeiten gibt es?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ja aufgrund des chronischen Verlaufs der Erkrankung wird man leider nie den Status erreichen, dass jemand sagt, jetzt geht's mir wie früher. Ja, ich kriege Luft wie früher, bin belastbar wie früher, nur weil ich diese Medikamente nehme. Und deshalb kommen noch andere Therapieprinzipien dazu. Ein wichtiges Therapieprinzip, ich sagte ganz am Anfang vorhin, neben dem Rauchen aufhören, ist Bewegung wichtig. Ja? Und das ist ein Therapieprinzip, was wir auch ganz gezielt bei den Patienten einsetzen, indem wir sie zur Rehabilitation schicken. Das sollte man immer dann machen, wenn jemand, ich sag mal, mit den inhalativen Medikamenten und auch dem, was man vielleicht sonst noch tun kann, wie eine Sauerstofftherapie, möglichst gut behandelt sind und sind optimal behandelt. Und dann schickt man sie zur Rehabilitation. Das heißt, die Funktionseinschränkung der Lunge bleibt eigentlich gleich, aber die Muskulatur wird gezielt trainiert. Wir haben ja hier in Bad Reichenhall auch viele Reha-Kliniken hier und in Berchtesgaden, ja, wo auch manchmal Patientinnen und Patienten zu uns kommen, wenn sie sich im Rahmen so einer Rehabilitation unvorhergesehen verschlechtern. Aber das ist ein ganz wichtiges Therapieprinzip, das körperliche Training. Und das beinhaltet dann nicht nur, ich sag mal, Fahrradfahren, sondern richtig gezielte Atemtherapie, Muskeltherapie. Das ist wirklich richtig wie im Fitnessstudio, sage ich mal. Aber man kann die Patienten eben nicht einfach so ins Fitnessstudio tun. Muss immer schauen, brauchen die Sauerstoff zum Beispiel. Manche haben sogar eine Maskenbeatmung unter so einer Trainingstherapie. Aber es ist eine Maßnahme, mit der sie, wenn sie sonst, sage ich mal, konservativ, medikamentös alles ausgeschöpft haben, immer irgendwie einen Fortschritt erreichen können. Sowohl bei demjenigen, der vielleicht seinen körperlich anstrengenden Beruf nicht mehr ausüben kann, der dann von der Rentenversicherung so eine Reha bezahlt bekommt, um danach wieder in seinen Beruf zurückzukommen, als auch wenn sie schon, sagen wir mal, wenn es ihnen ganz schlecht geht und sie nur noch ein paar Schritte gehen können, sie häufig ins Krankenhaus müssen, auch dann haben sie da in der Regel noch einen Benefit, einen Profit davon, in Bezug auf die körperliche Belastbarkeit und die Komplikationen der Erkrankung.
Und wenn wir jetzt mit Inhalieren und Reha auch nicht mehr weiterkommen oder wenn es ganz schwierige Fälle sind, was kann man da noch tun?
Genau, dann behandeln wir im Prinzip noch die weiteren Komplikationen. Auf den Sauerstoffmangel, den wir mit einer Sauerstofftherapie behandeln können, bin ich ja schon eingegangen. Und das zweite, Blutgas, was wir messen und was da ganz wichtig ist, ist Kohlendioxid. Das ist beim Menschen normalerweise auf 40 mm Hg relativ gut eingestellt und bei COPD-Patienten, und das steigt immer dann an, wenn die Atemmuskulatur nicht mehr ausreichend Kapazität hat. Das heißt, COPD-Patienten atmen ja, auch wenn die Enge im Körper ist, im Prinzip wie so chronisch durch eine Engstelle. Können Sie sich so vorstellen oder mal probieren, wenn Sie einen abgeschnittenen Strohhalm nehmen und dadurch atmen, den ganzen, das strengt an. Ja, und dann atmet man automatisch langsamer. Und wenn Sie das quasi diesen Strohhalm nicht wieder weglegen können, das heißt, Sie atmen Ihr ganzes Leben gegen einen erhöhten Widerstand an, dann erschöpft sich die Atemmuskulatur irgendwann. Und dann kriegt man das CO2, das Kohlendioxid, nicht mehr gut aus dem Körper raus. Und wenn sich das ansammelt im Körper, führt das zu vielen negativen Folgezuständen. Es belastet das Herz, man kann Wassereinlagerungen bekommen, Kopfschmerzen, ist häufig müde, nicht mehr leistungsfähig. Und diese Komplikationen führen dazu, dass auch die Patienten, die sowas betrifft, eine höhere Sterblichkeit im Verlauf haben. Und was man dann machen kann, ist, wie gesagt, Voraussetzung immer, dass die sonstige Therapie optimiert ist, was die Inhalation, Sauerstoff etc. angeht. Wenn die diese Hyperkapnie haben, also einen chronisch erhöhten Kohlendioxidwert aufgrund der langjährigen Erkrankung, dann kann man die Patienten beatmen mit einer Maskenbeatmung. Viele kennen vielleicht eine sogenannte CPAP-Therapie. Das ist kontinuierlicher Atemwegsdruck, was man so auf eine Nasen- oder Mund-Nasen-Maske in der Nacht anwendet, bei einer sogenannten Schlafapnoe. Das gibt es bei Übergewicht. Das ist ein anderes Thema. Können wir vielleicht ein andermal drüber sprechen. Und diese Maskenbeatmung, nicht-invasive Beatmung, NIV, die funktioniert auch über so eine Maske, die man aufs Gesicht schnallt und auch mit ganz kleinen Geräten. Nur, dass dort immer ein positiver Druck rauskommt. Entweder wenn der Patient selber einatmet oder auch vorgegeben. Das heißt, man wird richtig beatmet Und das führt dazu, dass durch diese Beatmung mit doch relativ hohen Druckwerten in der Nacht der Kohlendioxidwert wieder gesenkt werden kann. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Atemmuskulatur dadurch in der Nacht quasi geschont wird. Die kann sich ausruhen und am Tage schafft es der Patient dann wieder, den Kohlendioxidspiegel auf einem niedrigeren Niveau zu halten. Und da konnte man in Studien, die man durchgeführt hat, zeigen, dass das die Sterblichkeit bei diesen Patienten reduziert. Deshalb ist auch die Beatmung ein ganz wichtiger Bestandteil. Aber es ist Ausdruck einer fortgeschrittenen Erkrankung, wenn das Kohlendioxid eben ansteigt. Und dann kann muss man so eine Beatmungstherapie einleiten, was wir auch hier in der Klinik machen können.
Das waren jetzt schon einige Therapiemöglichkeiten, die Sie erklärt haben. Gibt es auch Patienten, bei denen das alles nicht wirkt, in Anführungszeichen?
Ja, also die Medikamente, die wir haben, sind schon sehr wirksam und wenn man alle Maßnahmen kombiniert, kann man einen Großteil der Patientinnen und Patienten einigermaßen stabil einstellen. Wie gesagt, das Ziel in dem Fall ist nie die Heilung, sondern das Ziel ist, eine Stabilität im Verlauf zu bekommen und diese Exazerbationen und Krankenhausaufenthalte zu verhindern. Bei einer sehr fortgeschrittenen Erkrankung kommt es häufig auch zu einer sogenannten Lungenüberblähung, wo man dann eine sogenannte Lungenvolumenreduktion durchführen kann. Dafür muss ich, glaube ich, noch mal ein kleines bisschen ausholen, denn Lungenvolumen zu reduzieren klingt ja im ersten Moment erstmal nicht nach Hilfe, sondern klingt so, als wenn man da irgendwas wegnehmen würde. Und es ist so, wir hatten ja über die Lungenfunktion ganz am Anfang gesprochen und dass die Patienten nicht schnell ausatmen können. Und es ist so, im Extremfall ist es so, dass, oder ich sag mal, dass Patienten nicht ausatmen können. Das führt dazu, dass wenn ich in einer Sekunde nur ganz wenig Luft ausatmen kann, dass logischerweise ganz viel Luft in der Lunge bleibt. Und das ist etwas, was man mit dieser kleinen Lungenfunktion nicht messen kann, das sogenannte Residualvolumen. Also bei jedem von uns, bei jedem Gesunden ist es so, dass vom Gesamtlungenvolumen, was wir haben, je nach Alter so zwischen 30% und 40% der Luft immer im Brustkorb bleiben. Die halten die Lunge sozusagen offen. Den Rest, das ist die Vitalkapazität, das ist das, was ich ein- und ausatmen kann. Aber 30%, 40% bleiben immer in der Lunge. Und durch diese Enge der Bronchien beim COPD-Patienten und durch den Zerstörungsprozess im Rahmen eines Lungenemphysems kommt es zu einer sogenannten zunehmenden Lungenüberblähung. Das bedeutet, dass immer mehr Luft im Brustkorb verbleibt, die Patienten nicht mehr ausatmen können. Und so eine Lungenüberblähung führt auch wieder zu Luftnot und hat andere nachteilige Folgen. Wenn man bei diesen Menschen ein Röntgenbild macht, vielleicht kann man sich das so vom geistigen Auge ganz gut vorstellen, dann sieht man diese Überblähung richtig im Röntgenbild, in dem die Lunge ganz durchsichtig ist, ja, da ist also Lungenstruktur aufgelöst und die viele Luft, die da drin ist, bewirkt, dass das Zwerchfell, das ist unser Hauptatemmuskel, ganz weit runtergedrückt ist und ganz tief steht. Man spricht da von einem sogenannten Fassthorax, das sieht also aus wie so ein Fass. Durch die viele Luft, die im Brustkorb ist und die Menschen nicht mehr rausbekommen. Und das, wenn ich mal so viel Luft im Brustkorb habe, was man mal versuchen kann, ist, wenn Sie mal ganz tief einatmen und dann nur ein ganz bisschen ausatmen und dann sofort wieder einatmen und wieder ausatmen, so auf dem Niveau, das stört einen. Ne? Man muss wieder ganz ausatmen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie können nicht ausatmen, weil einfach so viel Luft in der Lunge ist und die ist da gefangen, die Luft, und man kann die nicht wieder ausatmen. Und das ist so, wenn dieses Residualvolumen, was normalerweise 30%, 40% beträgt, auf 170 oder gar über 200% anwächst und das, was man in einer Sekunde ausatmet, unter 45% ist, dann kann man dieses Verfahren der Lungenvolumenreduktion prüfen. Dabei, das ist ganz, früher hat man das nur chirurgisch durchgeführt und gesehen, dass Patienten, die ein oberlappenbetontes Lungenemphysem haben und eine starke Lungenüberblähung, das heißt, oben in der Lunge ist funktionsuntüchtiges Gewebe, sage ich mal. Ja, da ist findet wenig Gasaustausch, wenig Sauerstoffaufnahme statt. Und da schneidet man Bereiche der Lunge heraus aus der Lunge und reduziert dadurch das Lungenvolumen. Das heißt, ich schneide diese Bereiche heraus. Das Zwerchfell, was so runtergedrückt ist durch die viele Luft, kommt wieder höher. Und dadurch können die Patienten wieder besser ein- und ausatmen. Ja, also die Lungenüberblähung ist sozusagen der wichtige Startpunkt. Das sind Patienten mit einem Lungenemphysem. Da sind gesunde Teile oder noch gesunde Teile der Lunge, die gut durchblutet und gut belüftet werden, wo der Gasaustausch stattfindet, sind neben kranken Teilen der Lunge, die einfach nur viel Luft enthalten, aber wo nicht mehr viel Sauerstoff aufgenommen wird in den Körper. Und diese Überblähung führt zu einer starken Störung der Atemmechanik. Das heißt, da ist so, wie wenn Sie ganz, ganz tief einatmen und nur ein bisschen was ausatmen. Das heißt, diese Patienten atmen sozusagen auf dem letzten Einatemstück nur ein und aus. Und wenn ich dann das Lungenvolumen reduziere durch so einen operativen Eingriff, wie man es früher gemacht hat, dann führt das zu einer Verbesserung der Atemmechanik. Patienten können wieder besser einatmen und die Lunge funktioniert wieder besser. Und das hat auch was die Chirurgie jetzt angeht, sogar auch zu einer Überlebensverbesserung geführt. Und jetzt ist es natürlich so, ist immer Ausdruck einer fortgeschrittenen Erkrankung, diese Lungenüberblähung. Und diese Patienten haben häufig Begleiterkrankungen, wie die koronare Herzerkrankung. Das heißt, das Operationsrisiko ist sehr hoch bei diesen Patienten, sodass man dann in den letzten Jahren Verfahren entwickelt hat, wie man die Lunge, das Volumen reduzieren kann bei diesen krankhaften Bereichen, aber nicht über eine Operation mit Narkose und allen Problemen, sondern über bronchoskopische Prozeduren, also über eine Lungenspiegelung, dafür sorgen kann, dass diese Bereiche, die verschwinden natürlich nicht, aber dass die sozusagen zusammenschrumpeln, sage ich jetzt mal. Und da kann man, was wir hier auch machen können in Bad Reichenhall, sogenannte Ventile implantieren. Ja, das heißt, in einen Bronchus oder in einen Abschnitt, in einen Lungenabschnitt, der im CT eben diese starke emphysematöse Veränderung aufweist. Da werden die Bronchien mit kleinen Drahtgeflechten, sage ich mal, bestückt. Und in diese Drahtgeflechte, sieht aus wie so ein Stent, so ein Drahtgeflecht. Und da ist aufgezogen wie so eine kleine Silikonlippe. Und die führt dazu, dass aus der kranken Lunge die Luft rausströmen kann in Richtung Bronchialsystem, aber nicht wieder hinein. Und das führt dazu, wenn ich immer Luft aus diesem kranken Lungenabschnitt ausatme, aber nicht wieder rein, dann schrumpft der und im Idealfall kollabiert der komplett. Okay. Und das ist eine sogenannte Atelektase, also eine komplette Schrumpfung dieses Lungenlappens. Das möchte man auch erreichen. Und wenn man das hat, ist das quasi wie eine Operation. Das heißt, der Lungenlappen wird nicht mehr belüftet. Dadurch geht das Lungenvolumen zurück und diese Lungenüberblähung nimmt zu. Und ich habe denselben Effekt wie bei der Operation. Das Zwerchfell kommt wieder ein bisschen höher. Ich habe dadurch wieder mehr Spielraum zum Atmen und ich habe eben nicht die Nachteile der Operation. Auch da gibt es strenge Selektionskriterien. Zum Beispiel dürfen wir das nur Patienten anbieten, die nicht mehr rauchen. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, weil diese Ventile natürlich einen Fremdkörper darstellen, können auch solche Exazerbationen oder Infektionen mal begünstigen. Man muss immer wieder Lungenspiegelungen durchführen und es gibt auch Komplikationen der Prozedur und es klappt eben nicht bei jedem Patienten. Deshalb ist das eine sehr strenge Auswahl erforderlich. Aber das ist etwas, mit dem man auch noch einer Subgruppe von COPD-Patientinnen mit einer sehr fortgeschrittenen Erkrankung helfen kann. Das alles sind aber eben palliative Maßnahmen, das heißt, die lindern die Krankheit, verbessern die Belastungsluftnot, führen dazu, dass Patienten länger zu Hause sein können und nicht so häufig ins Krankenhaus müssen, aber können die Erkrankung eben insgesamt nicht heilen. Da ist als allerletzte Therapiemaßnahme noch die Lungentransplantation zu erwähnen, die auch bei Patienten mit fortgeschrittener COPD angewendet wird, allerdings nur bis zum gewissen Lebensalter, das so bei 60, wenn der biologische Status gut ist, auch mal bis 65 Jahren im Einzelfall in Frage kommt, sodass man da auch bei Patienten mit einer schweren COPD in frühen Jahren im Verlauf, wenn die gut behandelt sind, daran denken muss, insbesondere wenn Komplikationen der Erkrankung dann eintreten.
Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle mit mir, Verena Fuchs, und mit dem Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin, Pneumologie und Beatmungsmedizin der Kreisklinik Bad Reichenhall, Dr. Tobias Lange.